Mit dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku, Freunde, steht das erste von zwei Rennen auf spektakulären Straßenkursen an. Bevor wir euch dann aber ein bisschen einstimmen in unserem noch nicht patentierten Track Guide und euch alles über die Strecke am Kaspischen Meer erzählen, nämlich Baku, blicken wir nochmal zurück auf das Wochenende. Da hat nämlich Max Verstappen ein spannendes Abenteuer auf der Nordschleife erlebt. Wir blicken aber auch nach vorne, denn die Papaya-Truppe McLaren kann am kommenden Wochenende in Baku schon den Konstrukteurstitel klar machen unter gewissen Umständen. Vielleicht können sie sogar die 1000-Punkte-Marke knacken in diesem Jahr, das wäre sensationell. Wir sprechen drüber, ihr seid bei Im Kreis fahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Wenn euch gefällt, was wir machen, lasst sehr gerne jetzt ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge. Sebastian, auf geht's.
Yes. So, und damit ist die Race Week eingeläutet. Wir sprechen am besten als erstes mal über McLaren. Und zwar, die haben ja letztes Jahr schon den Konstrukteurstitel geholt und mit der magischen Zahl 666 Punkten, diabolisch. Und die können tatsächlich jetzt beim nächsten Rennen, also am kommenden Wochenende in Baku, auch für dieses Jahr schon den Konstrukteurstitel eintüten und damit eben sozusagen einen uneinholbaren, für die Konkurrenz sicherlich unheilbar, Vorsprung rausfahren. Und das funktioniert so. Sie haben momentan 617 Punkte in der Konstrukteurswertung. Es sind noch 8 Rennen zu fahren und wenn sie eben ihr aktuelles Pensum weiter hochhalten, dann können sie am Ende des Jahres etwa 925 Punkte erreichen. Und das würde auch den Rekord von Red Bull aus dem Jahr 2023 überbieten, der bei 860 Punkten liegt. Und wir erinnern uns, da war ja der gute Max Verstappen in einer komplett anderen Liga. Und ganz wichtig, auch Sergio Perez war auch noch nicht unter ferner Liefen.
War
und
noch
hat
im Game.
So stark gestruggelt. Genau, und der ist ja dann erst 24 so abgestürzt, so richtig. Ja, also das ist schon mal die eine Sache. Und das heißt also, wenn sie sozusagen ihr aktuelles Level, die haben ja jetzt nicht jedes Rennen Doppelsieg geholt, dann können sie um die 925 Punkte erreichen.
Wir kommen ja nochmal dazu.
Noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Du hast gerade schon gesagt, es verbleiben noch 8 Grand Prix in diesem Jahr und wir haben noch 3 Sprints tatsächlich auch, die dürfen wir nicht außen vor lassen. Maximal kann eine Mannschaft also noch 389 Punkte holen, das ist eine ganze Menge. McLaren hätte theoretisch die Chance, die Marke von 1000 Punkten zu knacken oder zu überschreiten, wenn sie ab jetzt in jedem Rennen einen Doppelsieg holen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ist natürlich nicht unbedingt gegeben, aber es ist auch nicht komplett auszuschließen, so wie die zwei momentan drauf sind, ist schon echt heftig. Momentan führen sie ja mit 337 Punkten Vorsprung vor Ferrari, das muss man sich halt auch mal geben, ne?
Tja.
Und entsprechend fehlt nicht mehr viel und sie könnten eben den Titel jetzt schon klar machen in Baku. Der Vorsprung müsste danach nach diesem Rennen noch auf 346 Punkte steigen. Ja, dann wären sie uneinholbar. Wenn Piastri und Norris also einen Doppelsieg schaffen, ist der Konstrukteurstitel damit auf jeden Fall safe. Es gibt noch ein paar andere kompliziertere Konstellationen, die ersparen wir euch. Ich denke, wir sind uns alle einig, McLaren wird den Konstrukteurstitel holen. Ob jetzt schon in Baku oder dann eben später vielleicht in Singapur oder vielleicht beim übernächsten Rennen. Das sei mal dahingestellt. Aber ich denke, jetzt mit dem Ende der Europasaison, und das ist Baku ja gewissermaßen, den Titel schon einzufahren nach bisschen über 2/3 der Saison, das wäre schon echt eine ziemliche Ohrfeige. Und wir können noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Ich habe hier eine spannende Statistik vor mir. Die ist nicht spannend, die ist beeindruckend eher. Die Podiumsverteilung in diesem Jahr, die ist ziemlich, ziemlich orange. Es gab ein einziges Rennen, wo kein McLaren-Pilot auf dem Podium stand. Das war Kanada. Da wurde Piastri Vierter, wenn mich nicht alles täuscht. Und Norris ist ihm da vorher in den Karren gefahren, ist dann ausgeschieden. Ansonsten war bei jedem Rennen mindestens ein McLaren-Pilot auf dem Podium, meistens sogar beide. Es gab außer Kanada nur 3 Rennen, wo nur ein Pilot der Papaya-Truppe auf dem Podium war. Ansonsten beide, entweder ein Doppelsieg oder P1, P3. P2, P3 gab es auch mal. Absolut irre, oder? Und ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann werden sie, ob 1000 Punkte hin oder her, aber sie werden, glaube ich, den Red Bull-Rekord dieses Jahr ziemlich sicher knacken, oder?
So sieht's aus, ja. Und das in Kanada niemand von McLaren auf dem Podium war, das macht Sinn, wenn man Fränkisch kann, denn sonst wäre jemand da und so war Kanada. Das hat jetzt nur jemand verstanden, der aus einer Nürburgring Umgebung wahrscheinlich kommt.
Na, frei.
Deswegen springen wir mal jetzt so schnell es geht zu Max Verstappen. Der hat auch einen lustigen Akzent, und zwar einen niederländischen, und einen sehr lustigen und spektakulären Fahrstil, der seine Konkurrenz regelmäßig zur Verzweiflung treibt, vor allem wenn man im passenden Auto sitzt. Jetzt war es so, er war bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie, die ihr alle mitbekommen habt.
Nürburgring-Langstrecken-Serie,
genau. Am Samstag, und am Freitag musste er da auch schon büffeln sozusagen, beziehungsweise die theoretische Prüfung ablegen, für die er gebüffelt hat. Und dann gab es den siebten Lauf der NLS, also so der Nürburgring Langstreckensäge, dann am Samstag, am Tag drauf. Und in dem Rennen, dann ist er zusammen mit Chris Lalham gestartet. Der ist tatsächlich auch Fahrer von Team Verstappen.com Racing. Und da ging es in einem Porsche 718 Cayman GT 4 CS zur Sache, vorbereitet von Lionspeed GP, da hatten wir auch schon drüber geredet. Und da wurde die Leistung aber etwas zurückgenommen. Und damit hatte Verstappen eigentlich das mit leistungsschwächste Auto im ganzen Starterfeld.
Etwas ist gut, wir sprechen da von 120, 130 ja. PS, ne? Und das ist schon eine ganze Menge Holz.
Ziemliches Defizit, ja. Ist ungefähr das, ich weiß es gar nicht, das 10 bis 15-fache,
also mein Auto hat weniger.
Ja, das 10 bis 15-fache, was wir in unseren Karts so drinnen haben, ja, in den Leihkarts, mit denen wir unterwegs sind.
Ist das 20-fache, die haben 6,5 PS, die Dinger.
Oh, haben sogar nur 6,5? Okay, alles klar. Ich dachte immer, die hatten ein bisschen mehr. Gut.
Whatever.
Was er auf jeden Fall machen musste, war, innerhalb dieses vierstündigen Rennens mindestens 14 Runden zu fahren, und zwar aufgeteilt auf zwei Fahrzeuge. Einmal hatten wir die Startnummer 89, einmal hatten wir die Startnummer 980, und im Wagen 980 hat er das auch problemlos hinbekommen. Der hatte aber auch noch einen Schaden im Qualifying, und zwar die Nummer 89, um genau zu sein. Und dadurch konnte er diesen Wagen nicht bewegen beim Rennen. So, damit hat er auf dem Papier die Voraussetzungen für die DMSB Permit A, die er da erhalten wollte, nicht bestanden. Aber das zuständige Komitee hat sich das natürlich angeschaut, weil erstens ist es Max Verstappen und zweitens konnte er da nichts dafür und hat ihm dann natürlich im Nachhinein diese Lizenz dann doch zugestanden, denn er ist das Rennen ja trotzdem dann gefahren und hat sich da ja nichts zu Schulden kommen lassen, hat alles richtig gemacht und ordentlich die Konkurrenz auch verpresst, auf gewisse Art und Weise.
Also die Ergebnisse waren durchaus beeindruckend, also ihm hat da nicht sehr viel gefehlt auf seine direkten Konkurrenten, und auch im Gesamtklassement hat er sich da wirklich beachtlich geschlagen, und er war entsprechend zufrieden danach. Er hat gesagt, ich freue mich, dass alles reibungslos gelaufen ist und dass ich die DMSB Permit Nordschleife erhalten habe. Ich hatte Spaß, aber das ist hier sowieso immer so. Ja? Also Nordschleife bedeutet natürlich immer automatisch Spaß, wenn man sie denn beherrscht. Und das tut er ja, ist ja schon am Simulator wahrscheinlich tausende von Runden gefahren. Ja, kennt sich grundsätzlich also aus. Im echten Leben ist es trotzdem nochmal anders. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Grundsätzlich steht ihm jetzt mit dieser Lizenz, die er da erworben hat, der Weg offen, beim 9. Lauf der Serie in 2 Wochen zu starten. Und dann, wenn denn alles gut läuft, dann darf er das auch in einem GT3-Fahrzeug tun. Und so ein GT3-Fahrzeug ist auf der Nordschleife schon mal bei Tests gefahren und war da Gerüchten zufolge direkt mal auf Rekordkurs unterwegs und hat da einige alt aussehen lassen. Wahrscheinlich wird es der Emil Frey Racing Ferrari 2 96 GT3 sein, den er dann da bewegen kann. Finde es richtig spannend, dass er da jetzt wirklich das alles angeht und während der Formel-1-Saison sich einfach nochmal so einen Spaß gibt. Zumal, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, jetzt dann wirklich so die Überseerennen wieder beginnen. So Baku ist so ein bisschen zwischendrin, manche zählen es noch zur Europasaison. Eigentlich geografisch streng genommen ist es schon Asien. Aber spätestens nach Baku geht es ja dann wirklich nach Singapur und Nordamerika nochmal und Katar und was da noch alles kommt. Dass er jetzt da nochmal hin und her pendelt zwischen Europa oder zwischen der Nordschleife eben und den ganzen anderen Strecken. Nicht ohne, aber so ist er eben. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Aspekt, den können wir, glaube ich, und da sind wir uns wahrscheinlich alle auch in der Community eigentlich hier, den können wir nur bewundern an Max Verstappen. Ja, so oft er da auch irgendwie mal ein bisschen daneben langt und so oft er wirklich diskutable Aktionen bringt, aber diese Begeisterung für Rennsport allgemein und dieser Wahnsinn, den er sich da auf sich nimmt, einfach nur um Rennen zu fahren, weil es ihm einfach wirklich nur ums Rennen fahren geht. Bei der NLS gibt es für ihn ja nicht wirklich was zu gewinnen in dem Sinne, ja, er wird jetzt da weiß ich nicht, Pokal oder Preisgeld wird ihm da total egal sein. Ihm geht's da wirklich nur ums pure Rennfahren, um den Spaß, sich da mit einem Auto irgendwie auf dieser Strecke zu bewähren und auch gegen so ein großes Feld dann anzutreten und einfach Spaß zu haben, wie er gesagt hat. Und ich glaube, die Bewunderung, die teilen wir alle und das können wir auch guten Gewissens tun. Das macht er wirklich sehr, sehr, sehr cool, der Max. Wie gesagt, die Lizenz, die er jetzt hat, die bemächtigt ihn nicht nur dazu, dass er jetzt beim 9. Lauf der NLS antritt, er könnte auch beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife jetzt fahren, also die den Führerschein dafür hat er jetzt sozusagen und natürlich hat er da große Lust drauf. Er hat dann abschließend noch gesagt zu diesem ganzen Ausflug, es gibt nur eine Strecke wie die Nordschleife, es ist eine herausfordernde Strecke. Heute sah man, dass es auf so einer langen Runde in einem Abschnitt trocken sein kann, während es an einem anderen regnet. Der Asphalt unterscheidet sich je nachdem, wo man ist. Das macht es schwierig, alles zusammenzubringen und das ist es, was die Strecke so besonders macht. Hier 24 Stunden in ein GT3-Auto zu fahren, wäre fantastisch. Und ich bin mir sehr sicher, das wird er demnächst mal machen, oder?
Das glaube ich auch, ja. Ja, und damit haben wir die Verstappen-Sektion abgeschlossen und springen tatsächlich Richtung Baku, aber erstmal so ein bisschen in der Zeitleiste zurück, denn es gibt eine interessante Statistik, sicherlich noch mehrere, aber wir haben jetzt mal eine rausgepickt und zwar den höchsten offiziell gemessenen Topspeed in der Formel 1. Wenn ihr da Bescheid wisst, dann wisst ihr Bescheid. Wenn nicht, dann sagen wir es euch jetzt, wo das passiert ist. Natürlich in Baku und zwar ist es schon ein bisschen her, aber auch nicht ganz lange her. Und zwar beim ersten Baku-Rennen 2016. Das war nämlich, wer hätte es gewusst, Valtteri Bottas und zwar nicht in einem Mercedes damals, sondern in einem Williams. Tja, also, das waren dann 378 Kilometer pro Stunde. Das war der höchste Topspeed, der jemals in einem Formel-1-Auto gemessen wurde.
Zumindest und, an einem offiziellen Grand Prix-Wochenende, ne?
Genau, und das soll ja angeblich recht sicher nächstes Jahr fallen auf der einen oder anderen Strecke. Da reden ja manche schon von 400 Kilometer plus. Ja. Schauen wir mal. Also könnte durchaus sein, dass der Rekord auch dieses Wochenende schon fällt. Also 400 werden wir nicht erreichen, aber vielleicht über 300 oder vielleicht nochmal 378. Das muss man mal abwarten. Aber spannend ist auf jeden Fall. Lewis Hamilton hat ja den aktuellen Rekord für diese Saison erst in Monza gefahren. Mhm. Also mal gucken, wie das in Baku jetzt weitergeht.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt und wo wir bei Baku sind, dann leiten wir doch mal über zu unserem Track Guide und bevor der Track Guide kommt, wisst ihr, traditionell haben wir wieder ein paar Anspieltipps für euch sozusagen. Wenn ihr euch ein bisschen in Stimmung bringen wollt auf die Strecke in Baku, auf den Aserbaidschan Grand Prix, empfehlen wir euch sehr, sehr gerne ja ein paar Sachen immer in der Race Week und so auch heute. Der Aserbaidschan Grand Prix ist noch nicht wahnsinnig lange im Kalender, aber meine Güte, gab es da schon legendäre Rennen. Ohne lange Umschweife, 2017, wenn ihr dieses Rennen nicht gesehen habt, Leute, zieht euch rein. Das war, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, einer der Top 5 besten Grand Prix der letzten, 10, 15 Jahre auf jeden Fall. Kompletter Wahnsinn, ja. Da gab es unter anderem diese wilde Szene hinter einem Safety Car zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Dieser vermeintliche Brake-Test und dieser kleine Ausraster von Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo hat mal eben locker flockig drei Autos in einer Kurve überholt zum Beispiel und das Rennen um die Podiumsplätze wurde wortwörtlich erst auf den Zielstrich dann endgültig entschieden. Ich will gar nicht zu viel verraten, wenn ihr dieses Rennen nicht gesehen habt, Leute. Ihr müsst es unbedingt anschauen. 2018, gleich das Jahr drauf, war dann der dritte Grand Prix auf dem Baku Street Circuit, wie er heißt, glaube ich. Auch der war nicht minder spannend. Es gab eine ganze Menge Kleinholz gleich in der ersten Runde. Es ist ja ein Straßenkurs, das verraten wir euch gleich nochmal, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Alonso war eigentlich stehend K.O. nach der ersten Runde. Beide Reifen auf der rechten Seite waren platt und abgefahren. Er hat sich mit Mühe und Not irgendwie trotzdem noch an die Box gerettet und hat eine Aufholjagd hingelegt. In einem McLaren, der damals wirklich, weiß Gott, nicht das beste Auto war. Allein deswegen, was ein absolut sehenswertes Rennen. Es gab immer noch eine ganze Runde eine ganze Ecke mehr zu sehen. Zum Beispiel ein wirklich episches, wildes Duell zwischen den Teamkollegen Max Verstappen und Daniel Ricciardo damals. Ich behaupte mal, das war das Rennen, wo Daniel Ricciardo für sich beschlossen hat, dass er Red Bull verlassen wird. Warum, wieso, weshalb, will ich euch auch nicht unbedingt hier breitreten, um die Spannung nicht vorwegzunehmen, wer es noch nicht gesehen hat, das Rennen, aber dieses Duell allein war jedes Eintrittsgeld wert, da bin ich mir sicher, absolut episch, ja, und vielleicht schneidet sich da ja das McLaren-Duell jetzt mal eine Scheibe von ab für den Rest der Saison, wenn die sich auch noch annähernd so bekriegen würden, wie Ricciardo und Verstappen damals, oh dear. Auch die Schlussphase in diesem Rennen war sehr sehenswert. Genauso wie, und das ist der dritte Anspieltipp, 2021, ja. In dieser ohnehin schon Wahnsinnssaison, war auch der Baku Grand Prix, wow, komplett Gaga, ja. Es gab, einen Verbremser von Lewis Hamilton, ganz kurz zwei Runden vor dem Ende, nach einem Restart. Es gab einen Reifenplatzer von Max Verstappen. Es gab einen furchtbaren Unfall von Lance Stroll, für den er ausnahmsweise mal nichts konnte. Ja, da war er unschuldig. Und alles Mögliche in diesem Rennen drin. Sebastian Vettel hat auch da eine Rolle gespielt, da schon in Diensten von Aston Martin, wenn mich nicht alles täuscht. Schaut's euch rein, auf YouTube gibt's definitiv die Highlights. Wenn ihr F1 TV habt, könnt ihr euch das ganze Rennen jeweils in voller Länge nochmal reinziehen, bin ich mir sicher. Ansonsten müsst ihr ein bisschen suchen, Kramen finden, aber diese drei Rennen möchte
es
ich
lohnt sich.
Ans Herz legen auf jeden Fall. Viel Spaß.
Ja, und damit sind wir beim Track Guide, damit ihr auch Bescheid wisst, wie die Strecke aussieht, was die Besonderheiten sind und auch wann ihr anschalten müsst dann am Wochenende jeweils. Also erstmal, der Baku Street Circuit in Aserbaidschan, der liegt am Kaspischen Meer, wirklich schön gelegen, hat auch eine schöne Streckenführung durch die Altstadt. Man fährt da an so einer Burg vorbei, gibt es eine tolle Engstelle, ist wirklich schön anzusehen. Und ihr habt es euch jetzt schon denken können, wenn ihr die Strecke nicht eh schon kennt, also wenn da ein Geschwindigkeitsrekord oder der Geschwindigkeitsrekord überhaupt bisher in der Formel 1 aufgestellt wurde, dann gibt es da wahrscheinlich sehr lange Geraden und das ist auch so. Aber anders als zum Beispiel jetzt in Monza, wo wir beim letzten Rennen unterwegs waren, gibt es deutlich mehr langsame Kurven. Also man muss da eine bessere Mischung finden aus Abtrieb und Topspeed und das wird eine Herausforderung jedes Jahr. Auch wichtig sind die Traktion und eine Aufhängung, denn, also eine Aufhängung, die, eine
die Aufhängung ist natürlich immer
gut, ja. Aber eine Aufhängung, die die Fahrbahnunebenheiten gut wegbügelt und dann eben nicht ins Hoppen gerät, das Auto. Ja. Denn es ist ein Straßenkurs und dementsprechend ist es eben nicht super ebene Asphalt, wie jetzt bei manchen anderen Rennstrecken, wie zum Beispiel in Sandford. Die ist natürlich nur fürs Racing gemacht.
Ab und zu mal, ne?
Ja. Ja. Also das ist natürlich auch wichtig und für die Fahrer natürlich, dass sie eine Abstimmung finden oder ein Auto zur Verfügung haben, wo sie dann auch wirklich Vertrauen drin haben und präzise mitfahren können. So, dann schauen wir ein bisschen in die Geschichte. Die meisten Siege als Fahrer, da ist jetzt jemand dabei, den hört man nicht so oft. Das ist tatsächlich der König der Straßenrennen, der auch nächstes Jahr uns wieder beglücken wird in der kompletten Saison, hoffen wir. Also so ist der Plan. Sergio Perez, ja, der Mexikaner, der hat da die meisten Siege eingefahren. Es sind zwar nur zwei, aber wir wissen ja, das Rennen ist ja auch erst wenige Jahre alt. 2016 ist es in den Kalender gekommen. Mhm. Aber ist wirklich eine schöne Bereicherung, finde ich. Die meisten Siege total als Team, Red Bull. Und der letzte Sieger war Oscar Piastri. Wenn er das jetzt wieder machen sollte, dann wird es für Lando Norris wirklich langsam eng in der Weltmeisterschaft. Also ist ja eh schon schwierig genug. Dann schauen wir mal. Die Strecke selber, Streckenlänge 6,003 Kilometer, also die 3 Meter am Schluss, die waren wichtig. Ja. 51 Runden, Renndistanz 306,049 Kilometer ergibt sich daraus. Rundenrekord liegt bei 1:43,009, aufgestellt von Charles Leclerc aus dem Jahr 2019, ist also auch schon ein bisschen her. 20 Kurven, 12 davon nach links, 8 nach rechts und 2 DRS-Zonen, die auch wirklich ja viel Möglichkeit geben zum Überholen, vor allem weil es dann eben nach beiden jeweils in eine 90-Grad-Kurve geht. Also da wird richtig runtergebremst und dementsprechend gute Überholmöglichkeiten grundsätzlich. Wie schon gesagt, erster Grand Prix 2016. Bisher haben wir dementsprechend 8 F1-Rennen und Dave, worauf kommt es denn so Richtung Reifenverschleiß und Bremsverschleiß an und Reifen generell?
Tja, also der Reifenverschleiß, den gibt Pirelli tatsächlich mit Mittel an, aber ich glaube, de facto liegt der Reifenverschleiß eher auf der niedrigen Seite. Dementsprechend bringt Pirelli auch die weichsten Reifenmischungen mit, und zwar die allerweichsten. Es gibt dieses Jahr für ausgewählte Strecken auch den C6 als super, super weichen Reifen. Den haben sie jetzt dabei. Entsprechend dazu gibt es den C5 als Medium und den C4 als harten Reifen. Ich glaube, über Reifenverschleiß müssen wir uns nicht allzu viele Sorgen machen. Wir erwarten auch eigentlich einen Boxenstopp von allen, wenn denn alles normal läuft. Aber wann läuft auf dieser Strecke schon mal alles normal? Ja, es ist, das darf man nicht vergessen, es ist ein bisschen Monaco-mäßig, die Mauern sind immer nah direkt an der Strecke. Wir haben mehrfach schon gesehen, dass der ein oder andere Pilot da die Mauer nur touchiert. Das reicht ja schon, dann knickt da ein Reifen ab und sofort liegen Trümmer auf der Straße, die kann man ja auch nicht einfach wegkehren. Da gibt es dann meistens sofort mindestens ein Virtual Safety Car, meistens gleich ein richtiges. Es gab auch schon Rennunterbrechungen in Baku, alles schon mal da gewesen. Damit rechnen wir eigentlich schon, ja, und wenn ein Safety Car mal zum günstigen oder ungünstigen Zeitpunkt kommen, dann kann sowieso alles passieren. Sollte es einen normalen Grand Prix geben, denke ich, kommen alle mit einem Boxenstopp auf jeden Fall durch. Und damit haben wir eine ganze Menge gesagt, außer wann ihr einschalten müsst, aber das verrate ich euch sehr gerne noch. Am Freitag geht's los, das erste freie Training. Wir haben ein normales Wochenende, ja, das haben, müssen wir gar nicht extra erwähnen, aber es ist kein Sprint, diesmal. Genau. Freies Training 1 um 10.30 Uhr, wenn ihr einschaltet, dann habt ihr eine Stunde Spaß. Das zweite freie Training am Freitag dann um 14 Uhr. Am Samstag geht's weiter, wieder um 10.30 Uhr ist das freie Training Nummer 3, wo sich die Piloten dann endgültig aufs Qualifying vorbereiten. Dieses steigt ein bisschen früher als gewohnt, 14 Uhr bereits, 14 bis 15 Uhr das Qualifying und der Grand Prix am Sonntag, auch da ein bisschen früher als gewohnt, 13 Uhr geht's schon los, wenn ihr Vorberichterstattung noch guckt, entsprechend ein bisschen früher. Wir, mein Lieber, freuen uns, glaube ich, beide mega drauf. Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsrennen, muss ich sagen. Das Baku läuft immer so ein bisschen unter dem Radar und ist streng genommen auch ein Rennen in einem Land, das man jetzt menschenrechtstechnisch und so eher nicht unterstützen sollte. Aber der Kurs hat wirklich einen eigenen Charakter und die Rennen bisher waren überwiegend hervorragend. Deswegen gern gesehener Gast im Rennkalender. Wir werden das Wochenende entsprechend wieder für euch aufbereiten. In unserem kleinen Quali-Check, in unserem Renncheck könnt ihr dann direkt nach der jeweiligen Session kurz darauf schon unsere ersten Eindrücke dazu jeweils sehen. Und natürlich nach dem Rennwochenende gibt es Highlights, Fahrernoten. Bevor das Rennwochenende aber beginnt, gibt es natürlich noch eine ausführliche Vorschau. Ihr kennt es, wir begleiten bekanntermaßen jedes Rennen mit 4 langen Episoden, so auch diesmal. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, lasst sowieso ein Abo da, wenn ihr das schon gemacht habt. Vielleicht denkt ihr sogar über eine Kanalmitgliedschaft nach. Da haben wir auch tolle Boni für die ganz, ganz Hardcore-Fans von uns hier, von dem Kreisfahren. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören, Zuschauen, für eure Lebenszeit und damit bis zur nächsten Episode. Tschüss, ciao. Mehr Formel 1 ist mir gut, oder?
Yes.